SRF 1.
SRF 1.
Und hier heisst es in dieser Stunde «Vive la Residence». Und die Residence, die heisst in dieser Stunde eben «Schnabelweit». Eine Stunde lang Mundart auf SRF 1, heute mit dem Wortkünstler Gabriel Vetter im Zentrum. Und er ist eben der, der «Vive la Residence» ruft. So heisst nämlich sein aktuelles Soloprogramm, das jetzt gerade ist als CD rausgekommen und was zum Beispiel so tönt.
«Der Bauer mit dem Gedanken». Der Bauer saß in seinem Mähdrescher und dreschte Mäh. Plötzlich hielt der dreschende Bauer inne, schaute aus dem Mähdrescher Fenster hinaus in die Weite des Thurgaus und sprach leise, aber doch hörbar: Wenn man es sich genau überlegt, kommt der Montag immer näher. Immer! Immer!
Sein Humor ist immer ein bisschen schräg, häufig einfach ein bisschen anders. Warum und wie er zu seinen Sprachstücken kommt, das erzählt er uns in dieser Sendung, der Gabriel Vetter. Und zwar gerade nach dem Schnabelweit Briefkasten, wo wir auch heute Fragen von euch beantworten. Zum Beispiel hören wir, von wo das Wort «Chicorée» der eigentlich kommt. Das alles gerade nach dem Max Lässer, der musikalisch Auftakt auf die Bühne bringt. Am Mikrofon Stefan Kohler. Guten Abend wohl, ihr Schnabelweit auf SRF 1. Ich bin sicher, ihr kennt das auch. Da gibt es Fragen, die einem gäng wieder beschäftigen und man lässt nicht schauen, bis man eine Antwort überkommt. Häufig bei solchen Fragen kann einem vielleicht das Internet ein bisschen weiterhelfen. Der gute Kollege Google weiss häufig Bescheid, aber bei Fragen zur Schweizer Mundart, da ist es gäng noch am sichersten, wenn ihr euch an unsere Schnabelweit-Experten wendet. Heute ist es der Christian Schmutz aus der Schnabelweit-Redaktion, der Antworten parat hat zu euren Sprachfragen. Zum Beispiel auf die von Barbara Witzig aus Zürich. Sie hat in einem Lied gefunden, dass die Wäschweiber nur «Chicorée» genommen haben. Und jetzt fragt sie den Briefkasten von Schnabelweit, was bedeutet das Wort «Chicorée» eigentlich?
Ja, «Chicorée» ist im Standarddeutschen die Zichorie.
Es hat in der Schweiz auch die Lautung Zigori gegeben. Häufig hat man Zichorien-Kaffee aus billiger Kaffeeersatz gebraucht. Also Muckefuck in Deutschland zum Beispiel ist praktisch das Gleiche. Bei den Kinderliedern auf Versen von der Gertrud Züricher gibt es einen alten Vers. Süssigkeit von Lattenbach hat den Buben Kaffee gemacht. Nicht von Zucker, nicht von Tee, nur von blossem Chicorée.
Also Chicorée muss irgendeine Pflanze sein. Von wo kommt das Wort Chicorée denn eigentlich?
Ja, Zichorium ist der botanische Name für auf Deutsch die gemeine Wegwarte. Der als Wurzel kann man eben aus Kaffeeersatz brauchen. Und die Knospe ist seit dem 19. Jahrhundert eine Kulturform von so Bittersalat wie Chicorée, Endivie, Brüsseler Salat oder Radicchio auf Italienisch. La Chicorée ist französisch und hat zudem vor allem westdeutsch-schweizerische Chicorée oder Chicorée geführt.
Es geht weiter im Briefkasten mit der Frage von Fridolin Hösli von Glarus. Er stellt die Frage im Auftrag von seiner Mutter. Sie ist auf den Namen Katharina getauft worden und sie kommt aus dem Glarner Senftal. Und dort hat man alle Katharinas Didi genannt. Jetzt fragt er, ist das ein typisches Glarner Wort, das Didi, Christian Schmutz?
Ja, Tid, Tide oder Didi, die stehen im Schweizerdeutschen Wörterbuch im Idiotikon. Und dort steht Kurzform für Katharina im Kanton Glarus. Eine detaillierte Erklärung gibt es aber nicht dazu.
Also sie haben tatsächlich einen Zusammenhang, obwohl jetzt rein vom Tönen her, von Lautung her, Katharina und Didi jetzt nicht wirklich nach sind, oder?
Ja, im allerweitersten Sinn eben schon. So Obernamen oder Kosenamen können heute so häufig gebraucht, dass sie abgeschliffen kommen und vielleicht sogar mit Absicht verhunzen. Dazu nur das ein oder andere Beispiel, also der Basler Beppi, das ist eigentlich der Jakob. Das erkennt man ja eigentlich auch nicht mehr. Oder in einem Christian hat man früher gesehen, den Hitl.
Der Hitl Schmutz gibt Auskunft da im Briefkasten. Jetzt bleiben wir noch bei dem. Katharina ist ein sehr geläufiger Name gewesen früher und darum gibt es wahrscheinlich auch ganze Haufen Abwandlungen davon.
Ja, kann man sagen. Also zuerst die naheliegenden mit K, wie eben Katrin, Kätti, Katri, Kädle, Kätter, Kätterli, Kadini oder Kakali. Viel ist die erste Silbe auch weggefallen. Aber Trina, Trini hat es dann auch Tina, Tini, Gina oder Nina, Nini gegeben. Und Nini hat ja mit Katharina auf den ersten Blick auch nichts zu tun. Relativ exotisch sind dann eben unserem Didi auch Gatti, Dungi oder Düngeli für die Katharina. Didi hat man eben im Glarnerland gebraucht von einer Skette. Und in anderen Gegenden hat man Didi auch für die Margareta oder andere Namen können brauchen.
Kommen wir weg von den Namen her zur nächsten Frage. Die kommt von der Marianne Schröter aus dem bernischen Ostermundigen. Sie kennt das Wort Rumpelsurrig und will wissen, von wo dieser Begriff kommt.
Ja, also Rumpelsurrig oder Rumpelsurrig. Das bin ich am Suchen im Idiotikon. Ich habe etwas Überraschendes gefunden. Da gibt es ganz viele so ähnliche Lautvarianten. Ich kann noch sagen, das sind so wunderbar zusammengesetzte Formen. Wenn ich die lese, dann muss ich gerade so ein bisschen einfach Sprache spielen. Mummelsurig, Brummelsurig, Rumpelsurig, Bumpelruhrig, Sumpelruhrig, Rumpelruhrig, Rumpelbumpel, Sumpelruhrig, Brummel, Rummel, Mummelsurig, Sturig, Burig, Mädchen, Trurig, Bürli, Sürli, Rumpelsurig.
Alles gefunden im Idiotikon zum Thema Rumpelsurig. Das ist schön und gut, aber noch keine Antwort, wenn wir streng sein auf die Frage von Frau Schröter. Von wo kommt denn der Ausdruck oder die verschiedenen Ausdrücke rund um Rumpelsurig?
Ja, eine von der wichtigen Bedeutungen von Surren ist ein dumpfer, e-förmiger Ton rauslassen. Fast ein bisschen, wie das gehört hat bei meinem Sprachspielen, mit mir komische Stimme momentan. In der ganzen Schweiz hat man es auch für Leute gebraucht. Eben, Surrig ist darum auch brummig, mürrisch, unwirsch. Und der Vorderteil, Rumpel, Bumpel, Sumpel, da geht's um das Bautere. Also, Bauterbrummli kann man eigentlich sagen, von Rumpelsurig. Rumpeln oder Sohren sind lautmalende Schauwörter. Mir täuscht es rumpelsorig, das tönt fast ein bisschen wie seine Bedeutung, eben so ein bisschen unwirsch und mürrisch.
Wunderbar. Von Brienz im Berner Oberland kommt die nächste Frage. Therese Wirz von Brienz. Ihr ist aufgefallen, dass man sich in ihrem Dorf begrüßt mit Hopp und in der Mehrzahl mit Hoppit. Jetzt nehmt sie natürlich Wunder, woher diese speziellen Begrüßungsformeln kommen.
Ja, ich gehe davon aus, dass man mit dem Hopp auf sich hat wollen aufmerksam machen. Das war zuerst ein Zuruf, fast wie Hallo oder Hola. Da hat man vielleicht auch den Kühen oder den Schaf brüllt, von sie anzulocken. Oder Hey. Früher waren die Bauernhäuser noch offen. Die Besucher haben kurz geklopft, sie einfach eingelaufen und haben je nach Gegend brüllt Holla ho, Hosche ho oder eben Hopp hopp im östlichen Berner Oberland. Offenbar hat das Hopp den Weg zu einer Begrüßungsformel geschafft. Drum Hopp aus Hallo oder aus Hoi. Eben, das Hallo, Hoi, das wäre auch so frühere Zurufe gewesen.
Hopp in der Einzahl hat Frau Wirz geschrieben und der Hoppit in der Mehrzahl. Woher kommt denn die Mehrzahlform?
Von dieser Frage zu beantworten, habe ich einen Aufsatz gefunden von der Friburger Sprachwissenschaftlerin Ingrid Hofen. Im Friburgischen hat sie Achtunget oder Taufet für «machet auf» untersucht. In Zürich gibt es zum Beispiel Leute, die sagen «tschauet» oder «heuet» aus Mehrzahlform. Die Ingrid Hofen geht aber davon aus, dass solche Bildungsmuster regelmässig gebraucht sind, eben, wie man sieht, auch zu Brienz. Aber die Formen sind innerhalb von kleinen Gruppen geblieben. Also eine Neuerung, die keine grosse Karriere gemacht hat und heute meistens Umi am Verschwinden ist.
Habt ihr gehört? Umi am Verschwinden, hat er gesagt, der Christian Schmutz. Und um das Wort Umi geht es jetzt noch in der letzten Frage vom heutigen Briefkasten. Genau, das Wort Umi interessiert nämlich der Joel Müllenthaler von Birr im Aargau. Ich nehme es einfach unter, was das Wort Umi bedeutet.
Ja, die ursprüngliche volltonige Form war im Spätmittelalter umhin. So wie es aus abhin, abe oder ache gegeben hat, oder aus aufhin, aufe oder uche, oder aus inhin, inne oder iche, hat es eben aus umhin, umhi, umme oder umme gegeben. Umhin hat man räumlich können brauchen. Also mit der Bedeutung umher, umlaufen, das Umspringen oder etwas ist um, also etwas ist da. Aber vor allem im westlichen und im südlichen Teil der Schweiz hat man es eben auch zeitlich können brauchen. Umhi hat dann geheissen wieder, erneut. Das Idiotikon geht davon aus, dass zuerst die räumliche Bedeutung war und ebenso über Nebenbedeutungen wie «komm bald um», also «komm bald zurück» oder «umschlagen», also die runde, regelmässige Bewegung, zum Beispiel beim Lesmen, hat sich dann das Wiederkehrende ergeben. Darum heisst «umi» eben auch «wieder».
Und da haben wir es Umi einmal geschafft mit dem Briefkasten und dem Christian Schmutz heute. Der Briefkasten ist übrigens sehr gut im Nähen und freut sich gerne wieder auf eure Fragen zu Mundartwörtern und Mundartausdrücken. Per Post einerseits Radio SRF 1 Schnabelweit 8042 Zürich, Radio SRF 1 Stichwort Schnabelweit 8042 Zürich oder elektronisch via E-Mail mundart@srf.ch. Wer die Adresse für eure E-Mail-Fragen mundart@srf.ch. Das ist die Schnabelweit auf SRF 1, 20 ab 9. Der Vetter wartet jetzt auf euch, der Gabriel Vetter. Ein Gespräch über seine Mundartkunst, gerade nach Musik aus Schaffhausen, hier von «Mein King». Froh bist du da. Wenn's um mich
mein Schatten weit abzieht. Weiß ich genau, du bist für mich da. Und du bleibst ja, ich sag, du bleibst. Es ist bewölkt, aber die Sonne scheint. Drück Radio auf, es läuft hell green. Du hast gesagt, du bleibst. Du hast gesagt, du bleibst da. Und jetzt sind wir so weit, so weit weg voneinander und stehen direkt voreinander. Dies Zeug ist packt, meine Wohnung nackt. Du sagst bis denn, ich frag bis wann. Sag mal bis wann. Es ist bewölkt, ich such nach Sonnenschein. Dir hätt ich denkt,
so weit ohne sie.
Es ist so weit ohne sie.
Wär so froh,
wär so froh, du wärst da.
Soul aus Schaffhausen von Mein King. Und auch der Mann, der jetzt im Zentrum steht, kommt aus Schaffhausen, ist dort geboren.
SRF 1, Vetters Töne. Mit Gabriel Vetter.
So tönt es jeden zweiten Samstagmittag hier auf SRF 1. Vetters Töne, die Satire-Sendung, wo der Gabriel Vetter aktuelle oder alte Originaltöne von Sportler oder Politikerinnen und Künstler verschnipselt und neu zusammensetzt und daraus witzig-kritische Geschichten macht. Der Gabriel Vetter ist ein Wortkünstler, aber nicht nur als Radiosatiriker, sondern auch als Slam-Poet, als Kabarettist und seit neuestem auch als Schriftsteller. Zurzeit ist er Hausautor am Theater Basel. Am 19. April hat sein Stück «Der Park» die Premiere. Er ist eine vielseitige Persönlichkeit also. Und darum ist der Schnabelweide-Redakteur Markus Gasser mit entsprechend vielen Fragen zum Interview antreten mit dem Gabriel Vetter.
Gabriel Vetter, Grand Old Man von der Schweizer Slam-Szene, seit 10 Jahren aktiv. 2004 und 2007 deutschsprachiger Poetry Slam Champion. 2005 Salzburger Stier, der bedeutendste Kleinkunstpreis im deutschsprachigen Raum. Und 2011 Schweizer Slam Poetry Meister im greisen Alter von 28 Jahren, wie es auf der Homepage heisst. Ja. Also kann man sagen, alles erreicht in der Slam Poetry. Gibt es noch Ziel für euch beim Slammen?
Ja, also ich meine, primär ist das Ziel beim Slammen nicht nur, dass man die ganze Zeit als Gewinner irgendwie von der Bühne geht und vor allem, ich arbeite ja nicht für irgendein Palmarès, das ich nachher kann, an die Wand anhängen, um meinen Enkel irgendwie zu zeigen.
Also nicht wie der Christian Gross beim FCB immer gesagt hat, dass man kann dann auf Visitenkarten draufdrucken, wie viel Meisterschaft er das gewonnen hat.
Nein, ich habe auch gar keine Visitenkarte, da weigere ich mich immer noch beständig dagegen. Aber Ziele im Slam habe ich immer noch, die haben sich ein bisschen verschoben mittlerweile. Slam immer noch sehr gern, nicht mehr so viel wie früher noch. Aber vor allem auch, um einfach die Leute wieder zu sehen, weil es doch mittlerweile sehr, sehr gute Freunde geworden sind, die ganze Szene im ganzen deutschsprachigen Raum. Und darum ist es eine gute Ausrede, wenn man sagt, man geht irgendwo Text vorlesen. Und also, vor allem einfach seine Freunde wieder zu sehen.
Das heisst, es ist von einem künstlerischen zu einem sozialen Anlass geworden für euch.
Ist es immer schon gewesen und die Prioritäten haben sich vielleicht ein bisschen verschoben. Im Slam zumindest.
Am 11. April ist die Vernissage von eurer dritten Solo-CD, Vive la Résidence. Und darauf hat es zum Teil kabarettistische Gesamtkunstwerke, würde ich jetzt einmal mal sagen. Dann habt ihr jetzt auch das erste Mal ein Theaterstück geschrieben. Darum die Frage, als was versteht ihr euch heute eher? Als Slam-Poet, als Kabarettist oder als Schriftsteller?
Ich glaube vor allem einfach als Schreibende und Vorlesende. Slam-Poetry ist ja nicht eine Schublade, wo man kann sagen kann, es ist eine literarische Gattung, sondern es ist ja ein Poetry-Slam ist vor allem einfach ein Bühnenformat für Leute, die auf die Bühne gehen und ihre Texte vorlesen. Von dem her kann man sehr gut Kabarettist sein und gleichzeitig bei einem Poetry-Slam auftreten. Mittlerweile sehe ich mich, glaube ich, tatsächlich vor allem als Schriftsteller, als Schreiber, Autor. So. Ja, als Kabarettist will ich jetzt nicht bezeichnen, obwohl es natürlich Überlappungen gibt und ich auch im kabarettistischen Rahmen hin und wieder auftritt.
Wie würdet ihr den Unterschied definieren? Also der Franz Holler, habe ich mal angesprochen darauf, er sei ja eigentlich auch ein Slam-Poet, was er mich, und hat gefunden, ja, finde ich das lustig, wie heute alle, was früher ein Kabarett war, sagen sie dem Slam-Poetry oder Spoken Word Artist und so weiter, aber im Kern sei das Gleiche. Mhm. Was meint ihr da dazu?
Ja, das ist natürlich, da hat der Franz Holler leider nicht recht. Es ist natürlich nicht das Gleiche, weil Kabarett sich ja vor allem insofern von Slam Poetry unterscheidet, dass das Kabarett zumindest von der Intention her Humor drin muss haben, muss Slam Poetry überhaupt nicht. Also Slam Poetry ist, um es nochmal zu sagen, einfach ein Veranstaltungsformat, ein Gefäß für ganz, ganz verschiedene Arten von Text. Und es ist eigentlich vollkommen egal, was man auf einer Slam Poetry Bühne darbietet. Ich glaube, der Grund, warum mittlerweile auch in der Schweiz Slam Poetry oder auch Poetry Slam vor allem als lustig wahrgenommen wird, als kabarettistisch, ist einfach deswegen so, weil die Leute, die am bekanntesten sind, die aus dieser Slam-Szene rausgewachsen sind, nun mal kabarettistische Sachen machen oder Sachen, die sprachlich mit Humor zu tun haben. Und das hat natürlich auch wieder ganz einfache Gründe, dass es einfach viel mehr Plattformen und mehr Öffentlichkeit gibt für Leute, die zugänglichere, humoristischere Sachen machen als andere. Aber man darf nicht vom einen aufs andere schliessen. Also man darf jetzt nicht sagen, Poetry Slam ist Kabarett.
Ich würde jetzt gerne mal einen ersten Text hören, der Text «Statuten», eine wüste Persiflage aufs Vereinswesen.
Die Statuten. Erstens, wir sind Retter. Zweitens, wir haben Statuten. Drittens, wir haben Statuten, denn so steht es in den Statuten. Viertens, die Statuten von uns Rettern heißen Retterstatuten, denn so steht es in den Statuten. Fünftens, unsere Retterstatuten stehen ebenfalls in den Statuten, denn so steht es in den Statuten und wo kämen wir denn dahin? Sechstens, in den Statuten steht nicht nur, was die Retter zu retten haben, sondern auch, wer von den Rettern gerettet werden sollte. Siebtens, die per Statuten zu rettenden Seienden heißen Gerettete oder zu Rettende. Achtens, Gerettete oder die zu Rettenden werden gerettet von den rettenden Rettern, denn so steht es in den Statuten. Neuntens, von den rettenden Rettern Gerettete sind per Retterstatuten zu, als von den rettenden Rettern Gerettete zu nennen, denn so steht es in den Statututata. Zehntens, auch Retter werden gerettet, falls es die Situation verlangt. Elftens, bereits gerettete Retter werden als Rehretter in den Statuten genannt. Zwölftens, wir Retter retten nicht nur per Statuten, sondern auch für die Geretteten an sich. Dreizehntens, wir retten auch Stuten, denn so steht es in den Ställen. Viertens, wir retten nicht nur Stüten, sondern auch Rehe, also sogenannte zu rettende Rehe. Rehe. Fünfzehntens, wir die Retter tragen bei der Rettung Tütüs. Sechzehntens, Tütüs tragende Stuten werden gemäß Statuten ebenfalls als zu rettenden Ungerettete gerettet. Fertig. Siebzehntens, wir, die Retter, die wir bei der Rettung von zu rettenden Ungeretteten Tütüs tragen, tragen unsere Einkäufe namentlich Tütüs und Statuten in Tüten. Achtzehntens, die einzutütenden Tütüs sind von... Achtzehntens... Die einzutütenden Tütüs sind vor Ballettenten zu rettenden Tütüs. Egal. 19. Ballettgradierstriche. 19. Wenn wir Retter in eingetüteten Tütüs ungerettet zu rettende Stuten per Statuten retten, retten, retten wir Reiten und eingetütet. 20. 21. Falsch. 21. Auch Tourette-rettende Ratten retten die rettenden Retter, also wir. 22. Rabelnde Reiter befinden sich bei Statuten nicht auf Stüten, sondern auf Rädern. 23. Stüten mit Hüten und Tütüs werden grundsätzlich nicht gerettet, denn wo kämen wir denn dahin? 24. Rettende Retter essen gerettete Nüsse, denn so steht es in den Statisten. 25. Gerettete Zysten gründen Gestüte, denn so stand es an den Stüten. 26. Hüte sind keine Nüsse. 27. Trötenden Elefanten entgegen den rettenden Retter mit einem trällernden Tratütata. 28. Wir, die stotternden Retter und die rettenden Reitenden, flüstern nicht zu werdenden Pferdenden, den stolpernden Statistiken. 29. Wir stehen auf Statuten, denn wir stehen in den Statuten, denn so steht es in den Statuten. 30, gerettete Statuten stündeten ständig strammenden Stamm. 31, Schnaps! 32, schnapsende Tütüs in Stützstrümpfen schlümpfen auf schnäuzende eingeschnittete Tüten. 33, die Statuten sind von Kanton zu Kanton verschieden.
Als ich den Text das erste Mal gehört habe, hat mich das sofort an einen Text von Franz Hohler, um ihn noch einmal zu bringen, erinnert. Der Text heisst «Instriktionen». Ich habe das hier extra mitgebracht. Mhm. Können Sie mir kurz den Anfang lesen, statt im Befehlston zu lesen, damit man vielleicht raushören kann, ob das tatsächlich eine Ähnlichkeit hat?
Also, Instriktionen. Erstens. Durch Beistab angewurzte Formzecke haben sich im Bezackschlirpf in den Stundklimmungen zugepflinzten Schmitzkuben zu hucken. Zweitens. Horchen von den Worstfetten schlierzen, wann Quiltschütter soffernd über Heckstipfel gorgeln. Drittens. Mentionen der diversen Kammglanzen durch Typen, jedoch heimgeklaftert, abgeschlunzert und glatt vermiffelt. Und so weiter und so fort.
Hören Sie auch die Ähnlichkeit raus?
Tatsächlich.
Ist der Text von Franz Hohler der Götti gewesen, von dem Statutentext?
Nein, wirklich nicht. Ich habe den Text nicht gekannt, Instruktionen vom Franz Hohler. Aber es ist ja lustig, man kann machen, wenn man will. Der Franz Hohler hat es schon gemacht.
Das ist eigentlich sehr schön. Ist das Fluch oder Sagen?
Wahrscheinlich beides. Mein Statütentext ist eigentlich so entstanden, dass ich den Satz, unsere Aufgabe ist es zu retten, denn so steht es in den Statuten, mal gelesen habe in der Zeitung und gefunden habe, was ist denn das für ein grossartiger Satz? Und vor allem, wenn da dann in den Statuten steht, was steht denn in diesen Statuten? Und natürlich ist es eine Persiflage auf all die schönen Statuten und Verbandszweckstatuten, die man irgendwie hat. Und natürlich, wie der Franz Hohler ja auch richtig sagt, in einem Befehlston vorzulesen hat. Nein, es ist eher so, dass die Art vom Vorlesen mehr vom Otto Walkes inspiriert ist. Der hat nämlich aus dem Film Otto der Film gibt es den grossartigen Satz, wo er erzählt über die Gerettete und der Rettende und die Gerettete.
Der Text ist bei euch immer sehr wichtig, aber manchmal hat man das Gefühl, die Performance hat fast einen grösseren Anteil an der Gesamtwirkung. Mhm. Ich habe gerade einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, wo wir uns dazu anhören können.
Man ist doch wahr, überall sind sie da ja wieder am Umdemonstrieren gewesen, überall der Occupy-Paradeplatz, Occupy Wall Street, wir sind die 99%, wir sind die 99%, alle reden immer von den 99%, ja und weißt du denn mit denen 1%, mit dem einen einzigen Prozent, hä? Mit denen vom Aussterben bedrohten Superreichen, mit dieser Minderheit, weißt du, mit denen, hä? Die wollen doch wieder nicht da, die können niemals mehr wohnen, niemals mehr können die sein, niemals mehr können die unbehelligt wohnen, die 1%, nur noch irgendwo weiter weg auf der Bahamas. Könnt ihr wohnen, oder noch bei uns? Eben bei uns in der Schweiz. Aber auch hier in der Schweiz, wo müssen sie wohnen, die armen Sicher? In Indianerreservat, rund um den Zugersee wohnen sie eingepfercht wie Mastzäue. Ne? Zug, das ist kein Kanton, das ist ein Naturschutzgebiet, Gott verdeckel. Ne?
Das kommt mir manchmal vor wie Stammtischgepolter. Es gibt keine Widerrede, man kommt mit keinem Hämmerli dazwischen. Und in dem ganzen Gehabe von Rechthaberei ist mir plötzlich, habe ich daraus herausgehört, der Christoph Blocher. Der Blocher ist ja der Lieblingsfind von vielen Satirikern. Ist das rhetorische Vorbild für diese Art von Stammtischpaupterei?
Nein, ich würde nie sagen, dass der Christoph Blocher in irgendeiner Art ein Vorbild ist und auch nicht rhetorisch. Ich glaube, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir vom Dialekt her so ein bisschen aus der gleichen Ecke kommen. Und der Stammtischduktus ist ja auch nicht nur ein Blocher-Ding, sondern zum Beispiel, wenn man ganz viel Satiriker macht, ja, zum Beispiel der Gerhard Bolt, wenn man jetzt wieder auf Schweizerdeutsch übersetzen, dann würde er genauso tönen wie der Christoph Blocher, weil ja insofern noch schön ist, als dass man dann mal sich fragen, wo dann noch die Unterschiedsmerkmale sind zwischen der Satire und der eigentlichen politisch aktiven Leute. Und ja, natürlich, bei mir ist der Gestus natürlich ein Stilmittel, wobei ich es auch immer schwierig finde, zu unterscheiden zwischen Performance und Text. Also bei mir gehört es wirklich zusammen. Es ist so
ein zusammengehöriges Gesamtkunstwerk.
Ja.
Das ist Gabriel Vetter im Gespräch mit dem Schnabelwehr-Redakteur Markus Gasser über Slam Poetry und Gabaret und über die Inspirationen für seine Texte. Es gibt mehr vom Vetter. Hier ist Schnabelweit in ein paar Minuten gerade nach einem anderen Sprachspieler aus dem Osten der Schweiz. Ein Sprachspieler, der noch Musik dazu macht, der Stahlberger. Jetzt mit «Wir essen den Reim».
Köhl mit Öl, Tee mit Schlee, Mostbröckli mit Haferflöckli, Hering mit Mehring, Salsitz mit Lakritz, etwas Schweiniges und etwas Auberginiges. Wir essen den Rhein, wir essen den Rhein, wir essen den Rhein, wir essen den Rhein, da sind wir konsequent. Es gibt viele feine Sachen, die man bei uns nicht kennt. Etwas, was nie gibt, ist zum Beispiel Schnitzel. Bonfrit, häufige Kombinationen sind Elblom, Makronen mit Bohnen, Melonen, Zitronen. Sachen, die bei Kindern sehr beliebt sind, sind Schocki und Gnocchi und Gocki. Und wenn es Aufschnitt gibt mit Bananensplit, ist da bei uns ein Hit, weil wir essen den Rhein. Wir essen den Rhein. In Reim im Fall und Ausnahmen machen wir in keinem. Wir lassen nicht mit uns verhandeln. Wir sagen Nein zu Enten mit brennenden Mandeln. Und Nein, wenn jemand Eischnee will zum Fleisch. Nein, wir essen in Reim. Wir essen in Reim. Wir essen in Reim. Und wir trinken den Reim. Nur manchmal hätten wir insgeheim Lust auf Geschwälte mit Käse oder Hörnli und Kacken, Risotto mit Plätzli und so. Aber sättige Gelüste ersticken wir im Keim, weil sie schadet ein, ja sie schadet ein. Weil wir essen den Reim, ja wir essen den Reim. Drum essen wir den Reim. Wir essen den Reim.
Stahlberger haben wir gehört, wir essen in Reim und der FC Basel hat getroffen, das nur mal kurz zu stören. Die Basler führen auswärts in London gegen Tottenham mit 1:0 gespielt. Ist eine gute Halbstunde. Das hier ist die Mundartsendung Schnabelweit auf SRF1 am Donnerstagabend. Heute im Zentrum der Ostschweizer Slam-Poet Gabriel Vetter. Sein aktuelles Soloprogramm, das heisst «Vive la Résidence» und kommt jetzt als CD raus. In diesem Programm beschäftigt sich der Gabriel Vetter immer wieder kritisch mit der Schweiz und ganz besonders kritisch mit dem Thurgau und den Thurgauerinnen und Thurgauer. In der folgenden Geschichte zum Beispiel, da sieht man, was kann passieren, wenn Metzgerlehrlinge über die moderne Wurst anfangen philosophieren. Und wenn man Wurst mit Kunst ersetzt, dann ist es auch noch das Gespräch über moderne Kunst.
Das Besuch im Kunstmuseum. Es war ein Freitagnachmittag, ein schöner Freitagnachmittag im April, wo Frau Vogelsanger, die Werk- und Kunstlehrerin von der Berufsschule, so eine nette Dame mit einem so altmodischen Brille gestellt und so einer froschförmigen Brosche auf dem Wullenpulli, wo also sie, Frau Vogelsanger, mit ihrer Klasse einen Ausflug gemacht hat, eine Exkursion sozusagen, eine kleine Völkerwanderung, wie Frau Vogelsanger am Schelmisch gesagt hat, eine Exkursion also ins Kunsthaus. Jawohl, ausgerechnet ins Kunstmuseum und zwar mit ihrer Klasse, mit 25 grimmig und kritisch reinschauenden, je 120 Kilo schweren Schweizer, fluchenden Metzgerlehrling. Ausgerechnet ins Kunsthaus hat dann der Gonzo gemeint, der Gonzo, der klassenbeste Metzgerlehrling, der 120-Löhner. Ausgerechnet in dem hohen Kunstmuseum, wo es doch letztes Jahr schon müssen, das dumme Schmetterlingmuseum anschauen mit dem Biologielehrer, das Papilliorama zu Katzersund und das komische Urwaldzeug mit diesen sautummen Zitronenfalter drinnen, mit diesen Schmetterlingen, die für jeden von diesen 25 Metzgerlehrlingen natürlich einen Schlag ins Gesicht waren. Also, wenn du einen richtigen Metzger provozieren willst, hat der Gonzo schon immer gesagt, wenn du einen rechten Metzger zur Weissglut treiben willst, dann musst du ihm immer ein Polzenschussgerät in die Wurstfinger drücken und ihm ein Tier vor die Nase anheben, das sauhuren, saumässig in Nervöse in der Weltgeschichte umeinander flattert und figuriert, dass es beim besten Willen nicht verwischt mit einem Polzenschussgerät, eben zum Beispiel ein Zitronenfalter. Hör mal auf, nein. Frau Vogelsanger aber ist völlig euphorisiert gewesen. Sie ist vorausstolziert, als sie am Bahnhof angekommen sind und in Richtung Kunsthaus abgebogen sind. Vogelsangeri hat regelrecht gestrahlt und sich gefreut, an diesen kantigen Landburschen mal die feinen Seiten von der Welt zu zeigen. Weißt du, Kultur eben. So ein bisschen wie in diesen Hollywood-Filmen ist sie sich vorgekommen. Club der Toten Dichter oder Sister Act. Weißt du, die Filme, wo durch den jeweils engagierten Lehrkörper sich an diesen verlorenen jungen Schülerseelen angenommen hat und sie durch Musik oder durch Poesie oder eben durch Kunst zu ganz neuen, zu besseren Menschen, ja fast zu Bürger gemacht. Der Gonzo ist ganz hinten von dieser Gruppe geschlafen und hat leise geflucht, weil sie ihn doch angeschissen hat wie ein Mohren. Er, der Gonzo, wäre lieber mit der Klasse mal etwas anderes anschauen, etwas Interessantes. Kadaversammelstelle unten zum Beispiel oder die neue Turbine in der Kläranlage. Aber da sind sie auch schon im Foyer vom Kunsthaus gestanden und haben von der Frau Vogelsanger je ein Eintrittsbillett in die Hand gedrückt bekommen. Der Gonzo hat sich ein bisschen umgeschaut in dem Kunsthaus und hat dann bald einmal finden, dass der ganze Kunsthaus ja in Sachen Atmosphäre auch ein bisschen ausgesehen hat wie ein Kühlhaus, ein grosses, aber ja, hat sich das Zeug angeschaut und nachher haben sie sich alle wieder getroffen, unten im Foyer mit der Frau Vogelsanger zu der Nachbesprechung. Soli, Burschen, hä? So, hat Frau Vogelsanger gemeint, Soli, jetzt sagen Sie, Metzgerlehrling, Berufsschüler, auch mal etwas gesehen für, ja, für die Seele und die Seele können wir eben nicht metzgen. Ein kleiner Witz. Und es ging jetzt eben darum, den Erlebten in einen Kontext zu stellen, eine Diskussion anzufangen über die Kunst da. Darum will ich jetzt einfach mal fragen, was Ihnen an den Metzgerlehrling rein spontan ins Hirn käme, durch den Kopf gegangen sei nach dem kleinen Rundgang durchs Haus, zum Beispiel zu irgendeinem speziellen Bild. Sie müssen da gar nicht aufstrecken, sondern können einfach so reden, ganz frisch von den Leberen weg. Lebere, genau, Leberli. Hat dann der Gonzo sofort drin hineingehebt von ganz hinten. Leberli, das ist ein gutes Stichwort, weil er, der Gonzo, hat eben einen hohen Hunger im Ranz und ob es echt etwas gäbe in der Kantine da, weil er seit 3 Stunden nichts mehr zu fressen bekommen, nicht einmal einen Landjäger oder einen Offerstängel und er hat eben gerade einen rechten Appetit auf ein Pfennig Leberli mit ein bisschen Rösti. Frau Vogelsanger gerade will antworten, dass wir jetzt eben zuerst gepflegt diskutieren miteinander über die Kunst da und nachher können wir etwas miteinander häberlen miteinander, so ein bisschen Bruschetta oder Oliven oder so. Wo ihr aber noch bevor sie etwas sagen konnte, plötzlich der Hansjörg dazwischen gekommen ist, der Metzgerlehrling Hansjörg, der zweitgrösste 110-Kilo-Löhner, der zum Gonzo gesagt hat, ja Gonzo, das ist jetzt wieder mal typisch, typisch Gonzo. Leberli möchte der Monsieur, Leberli, ausgerechnet er, der Gonzo, sagt sich wohl schade für etwas Einfaches, für etwas Normales, für etwas aus dem Volk, für einen Servola zum Beispiel. Was, Servola? Hat der Gonzo sofort gemeint, ich habe gar nichts gegen einen rechten Servola, überhaupt nicht, im Gegenteil. Nur sagt doch der Großteil von diesen Würsten, die heute verkauft werden, nur noch belanglose Massen war. Fleisch ab der Stange, eine Wurst, die nur noch will gefallen und keinen Charakter mehr hat. Ah ja, genau, kein Charakter, hat der Hansjörg zurückgegeben. Nur weil eine Wurst nicht gerade unbequem in den Schnorren innen liegt und ein Zahnfleisch versaue. Nur weil eine Wurst vielleicht noch wie eine normale Wurst aussehe, wo man mit einem normalen Stück Weissbrot in Blut fressen kann. Und nur weil so eine Wurst an einem Charcuterie-Kritiker nicht im Mund, weil sie ihm zu massentauglich zeigt. Simpel, einfach, heisst es gerade sofort, die Wurst hat keinen Charakter. Und wenn er, der Gonzo, das sage ich wirklich glaube, was er erzähle, dann sei ich so ganz und gar schlecht bestellt um die Wurst von heute. Ja, eben, die Wurst von heute hat der Gonzo wiederum gedrückt. Die moderne Wurst, das ist doch genau das Problem. Was hat denn die sogenannte moderne Wurst bis dato erreicht im Diskurs um die Wurst? Gar nichts hat sie erreicht, he? In Sachen Substanz kann eben die moderne Wurst an den alten Meister nicht ansatzweise, aber nicht ansatzweise das Wasser reichen. Oder wer, der Hansjörg, ihm, am Gonzo, auch nur eine einzige Wurst aus der Nachkriegszeit können ich nennen, die hier in Europa nachhaltig für Furore gesagt hätte, im Diskurs um die Wurst. Ja, da hängen, hat der Hansjörg sofort geantwortet, aber sicher, aber aus dem FF hängen da. Nur schon mal zum Beispiel der Chümiservel. Der Chümiservel aus der Toggenburger Schule von den 70er Jahren. Toggenburger Schule, hör mal doch auf, hat der Gonzo unterbrochen. Toggenburger Schule, das ist ja nicht lache. Es sagt doch offensichtlich, dass der Chümiservel aus der Toggenburger Schule nichts anderes sagt als ein postmodernes Zitat vom klassischen Schweineservel aus dem 18. Jahrhundert. Der Chümiservel sagt also im besten Fall gut gemacht, das Wursthandwerk, aber nie und nimmer ein Övre, wie zum Beispiel der Elsässer Saumagen von Strasbourg. Und sowieso sagt doch die moderne Wurst an sich seit der Aufklärung Erklärung von der Charcuterie in Paris 1788 nur noch als vulgäres Überbleibsel von finsteren Zeiten und damit basta. Jetzt muss aber der Gonzo aufpassen, hat er auf der Hansi mit erhobenem Wurstfinger gemeint. Jetzt muss er aber ganz fest aufpassen, dass er nicht die wissenschaftlichen Fakten durcheinanderbringe. Es sei schliesslich erwiesen, dass Grattwurst ein Symbol für die Aufklärung selber sei. Die Wurst bringt eben Ordnung in das Chaos von losem und wildwuchendem Fleisch. Die Wurst ist ein Gebilde, wo am Fleisch Grenzen gibt und eine Rolle unserer Gesellschaft zuweist. Und zwar dadurch, dass man es eben in dem Darm hineintägt. Verschnüren, Zitat: Die Wurst ist der Ausgang des Fleisches aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Oder? Nur schon ein Wort Cervela. Cervela. Ja, woher kommt das? Das kommt doch von Servo, von Kirn, von Andenken, Gott von Deckel. Wurst kommt von Wissen. Wurst kommt von Wissen. Ne? Darum täget sie ihrem Lehrbetrieb auch schon ganz früh anfangen, Kind für die Wurst zu begeistern. Man müsse das grossartige Erbe von der Wurst eben bewahren und schon die ganz kleinen Kinder, den Nachwuchs, langsam an die Wurst anführen. Darum sei es eben auch noch wichtig, dass man an der Wurst nicht nur täglich in der Metzgerei über den Weg laufen, sondern überall, in der Öffentlichkeit, unbewusst, im Alltag. Stichwort bildende Wurst, Stichwort Wurst am Bau, Stichwort Wurst im öffentlichen Raum, Wurst unter Pensionen, Strassenwurst, Guerillawurst, Wurst 2.0, halt eine Wurst für den Menschen, eine Wurst fürs Volk, kurz und gut, eine Wurst zum Anlangen. Eine Wurst zum Anlangen, hat dann der Gonzo gemeint, jetzt müsse er den Hansjörg aber mal etwas hören mit dem dummen Scheissgeschwätz, also einem blöden Habasch, der keine Ahnung hat, dumme Zitate umeinander werfen, kann er den Gonzo im Fall auch, und zwar folgendermaßen: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, und die Wurst höre bekanntlicherweise dort auf, wo die Sau anfinge. Und darum sage Wurst auch gar nichts anderes als eine einzige grosse Sauerei. So, fertig. Und dann gibt's Hunger und will rechts Pfändi Leberli und ob sie jetzt vielleicht endlich mal könnte über die scheiss Kunst da diskutieren und nachher endlich mal fressen, Gott verdicken. Frau Vogelsang hat aber nichts mehr gesagt in dem Moment. Sie ist nur noch da gestanden, ungläubig, mit offenem Maul. Darum hat sie ihr alle ihre Lehrlinge sofort heimgeschickt, alle. Und ist mit dem Zug noch allein ins Schmetterlingmuseum auf Kerzersabe. Mit dem Bolzenschussgerät, wo sie ihrem Drittweltladen wohl ein Handtäschli versteckt hat. Ist sie gerade Zitronenfalter jagen zur Beruhigung von ihrer geschlagenen Seele. Am Abend hat sie noch Club der toten Dichter geschaut, auf Video zum 35. Mal, aber als Guten im jungen Mensch von heute hat sie einfach nicht mehr können glauben, die arme Frau. Eine Wurst zum Anlangen, die sind doch nicht ganz putt.
Er kann wirklich reden wie ein Maschinengewehr. Der Gabriel Vetter mit seiner Nummer Metzger-Lehrling. Eine ziemlich sperrige Geschichte. Und darum hat der Schnabelwehr-Redakteur Markus Gasser im Gespräch mit dem Gabriel Vetter dann noch ein bisschen mehr herausfinden über diesen Metzger-Text.
Hat der Text eine Message, Gabriel Vetter?
Ja, essen mehr Wurst und gehen weniger ins Museum. Nein, ich weiss es nicht. Ich muss sagen, mittlerweile finde ich den Text auch gar nicht mehr so gut. Weil ich glaube, ich bin jetzt schon wieder auf einer anderen Meta-Ebene. Weil es ist noch interessant, jedes Mal, wenn Leute den Text hören und jetzt auch in dem Moment und dann so loben und sagen, ja, man würde gar nicht denken, dass so eine Diskussion über Wurst möglich ist, dann finde ich immer so, ja, aber vielleicht müssen wir den Text doch wieder anders machen, weil es ist dann so immer die Reaktion vor allem von Journalistinnen und Journalisten und von Lehrerinnen und Lehrern, die genau da bestätigen, was ich in dem Text zu sagen habe, so die Überraschung, die ehrliche Überraschung von studierten Leuten, die meinen, ja, aber ich hätte gar nicht gedacht, dass ein Metzger so gescheit reden kann. Chapeau, hä? Dann denke ich mir, ja, aber was meint ihr denn? Also so...
Also die wollen nicht sagen... Schaut, die Thurgauer, die dumpfen Thurgauer Metzgerbuben, die sind gar nicht so blöd.
Ja, natürlich nicht, weil die sind ja nicht blöd. Also, es wäre ja dumm, wenn ich mir mit dem Ansatz angehe, dass, ja, wir wissen ja alle, dass der Metzger an sich oder irgendjemand einfach blöder ist als der Lehrer oder so. Sondern es geht da vielleicht eher darum, dass Metzger auch genauso blöde Scheiße können reden wie Universitätsdozenten.
Ich habe es anders verstanden. Ich habe verstanden, die Metzgerlehrling muss man nicht über Kunst diskutieren. Dort, wo sie wirklich Bescheid wissen und die philosophische Gespräche können führen können, das ist dort, wo sie daraus kommen. Das ist bei der Wurst.
Ja, ja, klar. Ja.
Die sind Schaffhauser aus dem Kleckgau, aus dem Klecki, aus dem Dorf Beckingen, nördlich von Schaffhausen. Auf der neuen CD ist aber mehrmals vom Thurgau die Rede. Thurgau kommt ganz schlecht weg bei euch. Einmal auf dieser CD, da geht ihr mit einem verbalen Zweihänder dahinter. Hören wir uns das gerade mal schnell an.
Definition. Thurgau.
wo sich Fuchs und Hase an der Fasnacht hinter der Mehrzweckhalle gegenseitig die Töchter vergewaltigen.
Bitterbös gegenüber dem Thurgauer Land hat das einen speziellen Hintergrund, Gabriel Vetter.
Ja, das hat ganz einen biografischen Hintergrund. Ich bin Thurgauer. Also ich bin zwar auch im Becking aufgewachsen, aber ich bin auch im Kanton Thurgau aufgewachsen. Also die ersten 11 Jahre von meinem Leben bin ich im Kanton Thurgau gewesen. Nachher ist das Klecki gezügelt. Und meine Mutter wohnt jetzt in Steinmrie, was so ein bisschen das Zwischending ist zwischen Thurgau und Schaffhausen. Also ich sage immer, ich weiss nicht recht, wenn ich jetzt sage, ob ich jetzt Thurgau bin oder Schaffhauser. Ich glaube, ich sage es immer so, ich bin Schaffhauser Aszendent Thurgauer, auch dialektal.
Ich habe mir eben jetzt vorgestellt, da gibt es eine Rivalität zwischen Thurgau und Schaffhausen. Das ist aber nicht so.
Ja, wahrscheinlich gibt es schon noch so eine kleine Rivalität zwischen Thurgau und Schaffhausen, wobei Thurgau natürlich würde verlieren. Das ist
Nein! Also im Herzen sind wir mehr Schaffhausen.
Ja, doch. Ich mag den Thurgau sehr, ich mag auch Schaffhausen sehr. Und ich glaube, genau nur deswegen kann ich mit diesen beiden Arten auch so hart ins Gericht gehen, weil man es kennt und weil man von dort herkommt und weil man es eigentlich im Herzen sehr gerne hat.
Du hast schon gesagt, ihr habt einen Mischdialekt, oder ist das eher schaffhauserisch oder eher thurgauerisch?
Also wenn ich mit anderen Leuten rede, die ein bisschen, oder die behaupten, sie haben ein bisschen Ahnung von Dialekten, sagen sie immer, ja, ich töne eher wie Thurgauer, aber auch nicht so spitzig. Und ich glaube, ich bin wirklich irgendwo dazwischen.
Also die typischen Merkmale, die man zitiert, die reden sie ja sowieso nicht, weil die heute wahrscheinlich fast niemand mehr reden. Also die Latern und die Zahnen.
Ja, doch. Also in Schlaten und im Klecki redet man ja noch so. Also wenn ich mit 11 auf Schlaten gezogen bin, ist da für mich auch sprachlich natürlich ganz ein anderer Weg gewesen. Wenn man plötzlich in einem Dorf ist, wo alle mit dem Gommer haben zu der Gas am Stahl und dran haben wir einen Baum. 12, 13-Jährige habe ich geredet wie der letzte Beckinger Bauer eigentlich. Und das war super gewesen, weil vom Kleckau-Dialekt mag ich sehr die perkussive Art. Also so, dass man sagt nicht Baum, sondern ein Bomb. Bang, da ist der Bomb, der ist da, der steht da, da ist der Bomb. Da hat es ein Gas. Da ist die Geisse. Das ist so, dang, 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 bang. So, und da findet man natürlich auch sehr lustig, wenn man als 12-Jähriger, 13-Jähriger da auch grossartig finde, mit so Zeug zu spielen. Und vor allem, wenn man nachher auf Schaffhausen in die Kantonsschule geht und einfach den Beckinger Bauernhagel raushängen, das ist grossartig. Ich finde den Schaffhausen-Dialekt wahnsinnig schön. Also es gibt Leute, die wirklich einen schönen Schaffhausen-Dialekt haben, denen könnte ich irgendwie stundenlang zuhören. Es gibt zum Beispiel gibt so eine Schaffhauser-Band, Babst und Abst in Enzler heissen es. Und dort spielt der Jörg Odermatt, der Odi, und der hat wirklich, ich glaube, der Odi hat einfach den perfekten Schaffhauser-Dialekt. In diesem Dialekt könnte man sich betten und einpennen, der ist so grossartig. Und ich weiss aber auch nicht genau, so mit dem Nein und Dann, also so ein ist ganz schön, und also, das ist wirklich wunderbar. Und leider habe ich nicht so einen klaren Schaffhauser-Dialekt.
Der Gabriel Vetter ist das gewesen mit seinem Schaffhauser-Dialekt, der eine Mischung ist aus Thurgauer und Schaffhauser-Dialekt. Und wir haben es gehört, er empfiehlt eine Schaffhauser-Band, die heisst Babst und Abstinenzler. Eine Band aus Schaffhausen mit dem Lied «Etwas mit Menschen», das wir jetzt tatsächlich spielen. Die Empfehlung von Gabriel Vetter, der Sänger von dieser Band, eben der Jürg Odermatt mit seinem wunderbaren, perfekten Schaffhauser-Dialekt.
Augenbrauen Piercing hat er vor einem halben Jahr mal rausgenommen. An Scheele der Frisur ist er jetzt gewöhnt, die dreht er neuerdings auch im Ausgang schon. Wie der Parfüm, der nach Vanillepudding schmeckt und einem etwas im Kopf dort hinten links lernt. So steht er da am Tresen mit seinem vierten Gummibär, schaut sich die Szenen an und gähnt. Er hat den Bart, aber einen Fleck, der will in der Sonntagszeitung gestanden ist, der sagt der heisse Scheiss. Manche sagen der gleichen Johnny Depp, aber sieht aus wie ein Junge, Joseph Theis. Mails, wo wollen sie weiter, wo der Delfin retten, schickt er weiter all seine Freunde. Fotos vom Geburtstag hat er auf Facebook wieder gelöscht, er hat da so seine Gründe. ich für diesen Human Resource Abteilungsleiter. Aber wie sie find bald einen neuen Job, sagt er. Etwas mit Menschen, vielleicht als Nachtzugbegleiter. Manchmal regnet es, manchmal ist es heiter. Manchmal regnet es, manchmal ist es heiter. Elektropartys gibt er sich mit den Jungs manchmal recht erb den Rest. Zum Kuscheln mit der Freundin auf dem Ikea-Sofa nimmt er Coldplay oder Johnny Cash. Er hat aufgehört rauchen und er joggt jetzt chli mehr und er geht auch liegen auf Fitte. Seine Teamtrimmer sind auf 6 mm eingestellt, sagt er gerade einer und schaut auf ihre innere Welt. Für ist ein Human Resource Abteilungsleiter. Jemand wie sie findet bald einen neuen Job, sagt er. Etwas mit Menschen, vielleicht als Nachtzugbegleiter. Manchmal regnet es, manchmal ist es heiter. Manchmal regnet es, manchmal ist es heiter. Manchmal regnet es, manchmal ist es heiter.
Das ist also die Empfehlung von Gabriel Vetter, Papst und Abstinentler aus Schaffhausen. Wir haben Gabriel Vetter und seine CD «Vive la Résidence» vorgestellt heute in Schnabelweid. Angaben dazu bei uns auf der Internetseite srf1.ch unter dem Stichwort Schnabelweid. Der Gabriel Vetter ist im Moment auch anderweitig noch präsent. Am 19. April da hat im Theater Basel sein Stück «Der Park» Premiere. Es geht um eine Zukunftsvision der Schweiz. Die Schweiz ist zum Disney-Park für Touristen aus Asien und Amerika wurde und alle Schweizer sind Parkwächter und Parkbewohner. Und am 5. April, also schon morgen Abend, ebenfalls im Theater Basel, da gibt es die Veranstaltung «Dead or Alive» – lebende Dichter treffen auf tote Dichter. Das heisst, Slam-Poeten treten mit ihren Texten gegen klassische Gedichte vom Goethe oder vom Schiller an, Gedichte, die dann von Schauspielern gelesen werden. Das war es für heute von der Schnabelweide. Redaktion Markus Gasser und Christian Schmutz. Musik von Rolli Lüthi. Am Mikrofon war Stefan Kohler. Am nächsten Donnerstagabend, heute in der Woche, da kommt eine altbekannte Stimme zurück ans Radio. Ihr könnt euch freuen auf Christian Schmid, live hier in Schnabelweide. Er, der jahrelang die Schnabelweide-Sendung gemacht hat. Er kommt mit seinem neuen Buch «Blas mir in die Schuhe». Da drin hat er 75 Redewendungen erklärt und historisch zurückverfolgt bis zu ihren Ursprüngen. Und wir wollen von ihm wissen, wie er das gemacht hat und was er also herausgefunden hat. Der Christian Schmid, heute in der Woche, hier in Schnabelweide. Donnerstagabend auf SRF 1. Jetzt wird es Zeit für Nachrichten und für die nächste Übersicht in Sachen Sport.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.